Camilla Läckberg. Wings of Silver. Die Rache einer Frau ist schön und brutal. Aus dem Schwedischen von Katrin Frey. Gelesen von Vera Telz. Hörbuch Hamburg Verlag, 2020. Teil 1. Zwei wegen Mordes verurteilten Gefängnisinsassen ist in den frühen Morgenstunden im Zuge eines Häftlingstransports die Flucht gelungen. Als das Wachpersonal an der E4 auf Höhe von Grenna an einem Rastplatz hielt, nutzten die Männer die Gelegenheit und flüchteten in den Wald. Obwohl mehrere Einsatzteams der Polizei vor Ort sind, ist die Suche nach den beiden Flüchtigen bislang erfolglos verlaufen. Die Sprecherin der Strafvollzugsbehörde, Karin Malm, geht nicht davon aus, dass die Männer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Aus Aftonbladet, 5. Juni. Fayet schaltete die Nespresso-Maschine an. Während ihr Espresso durchlief, sah sie aus dem großen Küchenfenster. Wie jedes Mal schlug der Ausblick sie in den Bann. Das Haus in Ravi war zu ihrem Paradies auf Erden geworden. Das Dorf an sich war mit gerade mal 200 festen Einwohnern nicht groß und es dauerte etwa 5 Minuten, einmal um Ravi herumzulaufen, wenn man gemütlich ging. Aber am Dorfplatz gab es ein Restaurant, in dem die beste Pizza und Pasta serviert wurden, die sie je gegessen hatte. Und es war an jedem Abend voll besetzt. Manchmal verirrten sich Touristen hierher, besonders ab Ende Mai. Ein paar begeisterte Franzosen auf Fahrrädern oder amerikanische Rentner, die ein Wohnmobil gemietet hatten und jetzt ihren Traum von einer Italienreise wahrmachten, während ihre erwachsenen Kinder sich leicht verzweifelt fragten, wie die Eltern auf die Idee kommen konnten, ein eigenes Leben zu führen, statt die Enkelkinder Baby zu sitten. Schwedische Touristen gab es nicht. Seit Fayet das Haus gekauft hatte, war sie keinem einzigen Schweden begegnet. Und das war auch einer der entscheidenden Gründe gewesen, warum sie sich für dieses Dorf entschieden hatte. Man kannte sie in ganz Schweden. In Italien wollte und musste sie unerkannt bleiben. Genau genommen lag ihr bildschönes altes Haus jenseits der Dorfgrenze. Bis dorthin war es ein 20-minütiger Spaziergang. Es stand auf einem Hügel, an dessen Hängen Wein bis hoch an die Mauern rankte. Fayet liebte es, die Hügel hoch und runter zu schlendern und im Dorf Brot, Käse und luftgetrockneten Prosciutto einkaufen zu gehen. Es war das pure Klischee italienischen Landlebens und sie genoss es in vollen Zügen, genau wie ihre Mutter Ingrid sowie Kerstin und Julien. In den 2 Jahren, seit Fayets Ex-Mann Jack zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, waren die 4 zu einem eingeschworenen kleinen Quartett geworden. Kerstin und Ingrid wetteiferten darin, wer Julien am meisten verwöhnte, und wenn Kerstin unterwegs war, wie es inzwischen immer häufiger der Fall war, schickte Ingrid ihr täglich Bilder und die jüngsten Anekdoten von Julien. Der Espresso war fertig und Fayet ging mit der Tasse durchs Wohnzimmer zur Rückseite des Hauses, wo Platscher und fröhliches Kindergeschrei auf einen Pool schließen ließen, noch ehe man ihn vom Haus aus sah. Fayet liebte dieses Wohnzimmer. Sie hatte sich Zeit gelassen, um das Haus einzurichten, doch die Geduld und die Hilfe eines der besten italienischen Inneneinrichter hatten sich ausgezahlt. Sie hatte genau bekommen, was sie sich vorgestellt hatte. Die massiven Steinwände des Hauses schirmten die Wärme ab, sodass es drinnen selbst während der heißesten Sommermonate angenehm kühl blieb. Die Kehrseite war, dass nicht allzu viel Licht hereinfiel. Das hatten sie durch große, helle Möbel und indirekte Beleuchtung wettgemacht. Zudem waren die großen Fenster zur Rückseite in Sachen Licht natürlich Gold wert. Fayet war begeistert davon, wie das Wohnzimmer kaum merklich in die Terrasse überging. Der weiße Vorhang streichelte sie im Vorbeigehen, als sie über die Schwelle nach draußen trat. Sie nahm einen Schluck Espresso und ließ den Blick für einen Moment auf ihrer Tochter und ihrer Mutter ruhen, ohne dass die beiden es bemerkt hätten. Julien war so groß geworden und ihr Haar war von der Sonne so ausgebleicht, dass es fast weiß aussah. Fast täglich entdeckte sie an sich neue Sommersprossen und sie war wunderschön, gesund und glücklich. Alles, was Fayet ihr je gewünscht hatte, was ein Leben ohne Jack ihnen ermöglichte.
»Mama! Mama, guck mal, ich kann ohne Schwimmflügel schwimmen!«
Fayet lächelte und blickte demonstrativ verblüfft rein, um ihrer Tochter zu signalisieren, wie beeindruckt sie war. Mit ein paar angestrengten Hundepaddelzügen schwamm Julien bis ans tiefe Ende des Pools und tatsächlich, die Schwimmflügel mit den aufgedruckten Zeichentrickbärchen lagen am Beckenrand. Ingrid stand angespannt und jederzeit sprungbereit daneben und ließ ihr Enkelkind nicht aus den Augen.
»Nur die Ruhe, Mama, sie schafft das schon.«
Foyer ging ein paar Schritte auf die Terrasse hinaus und nahm einen letzten Schluck Espresso. Sie ärgerte sich ein wenig, dass sie sich stattdessen keinen Cappuccino gemacht hatte.
»Sie besteht darauf, im Tiefen zu schwimmen«, erwiderte Foyers Mutter.
Sie blickte leicht verzweifelt rein.
»Da kommt sie ganz nach ihrer Mutter.«
»Ich weiß. Schönen Dank auch.« Ingrid musste lachen, und wie so oft innerhalb der vergangenen 2 Jahre fiel Foyer auf, wie schön ihre Mutter war. Trotz allem, was ihr das Leben beschert hatte. Foyer und Kerstin waren die einzigen, die wussten, dass Ingrid und Julien am Leben waren. Für den Rest der Welt galten die beiden als tot. Julien von ihrem eigenen Vater ermordet, ein Verbrechen, für das Jack in Schweden eine lebenslange Haftstrafe verbüßte. Es hatte nicht mehr viel gefehlt und er hätte Foyer zugrunde gerichtet. Aus Liebe zu ihm hätte sie sich um ein Haar vollkommen aufgegeben. Am Ende jedoch war er es gewesen, der den Kürzeren gezogen hatte. Foyer ging auf ihre Mutter zu und setzte sich neben sie in einen Korbsessel. Ingrid hatte Julien immer noch fest im Visier. Sie war von Kopf bis Fuß angespannt.
»Musst du wirklich wieder weg?«
fragte sie, ohne ihre Enkeltochter aus den Augen zu lassen. »Der US-Lounge nähert sich mit großen Schritten und die Neunotierungen wollen gut vorbereitet sein. Wenn der Rom-Deal erst in trockenen Tüchern ist, ist Revenge umso stärker aufgestellt. Giovanni, der Firmeneigner, will verkaufen. Jetzt muss er nur noch einsehen, dass mein Angebot das Beste ist, was er kriegen kann. Aber wie Männer so sind, überschätzt er seinen eigenen Wert kolossal.« Beunruhigt sah ihre Mutter von Foyer zu Julien.
»Ich verstehe nicht, warum du immer noch so viel arbeiten musst. Du besitzt doch nur noch 10% an Revenge und müsstest nach all dem, was du für deine Anteile bekommen hast, keinen Finger mehr rühren.«
Foyer zuckte mit den Schultern und stellte die leere Espressotasse auf den runden Rattantisch.
»Klar, und einerseits würde ich nur zu gern bei euch bleiben. Andererseits kennst du mich doch. Ich würde binnen einer Woche vor Langeweile eingehen. Und ganz abgesehen davon, wie viele Anteile an Revenge ich besitze, die Firma ist nun mal mein Baby. Und ich bin immer noch Vorstandsvorsitzende. Außerdem fühle ich mich für die Frauen verantwortlich, die auf mich gesetzt und Revenge-Aktien gekauft haben. Sie sind für mich ein Risiko eingegangen und für das Unternehmen, und das will ich gerne weiter steuern. Tatsächlich denke ich darüber nach, Anteile zurückzukaufen, sofern jemand verkaufsbereit wäre. So kämen sie sogar umso besser davon.«
Ingrid reckte den Kopf, als Julien am Beckenrand kehrt machte.
»Ja, ja, Schwesternschaft und so«, sagte sie. »Vielleicht habe ich einfach nur nicht dieselben Ansichten wie du, was Loyalität unter Frauen angeht.«
»Die Zeiten haben sich geändert, Mama. Frauen halten zusammen. Im Übrigen hat Julien gegen meinen Kurztrip nach Rom nichts einzuwenden. Wir haben gestern darüber gesprochen.«
»Du weißt, dass ich finde, dass du eine tolle Frau bist?
Du weißt, dass ich stolz auf dich bin?«
Foyer griff nach Ingrids Hand.
»Ja, ich weiß, Mama. Kümmere du dich um die Kichermaus und pass auf, dass sie nicht ertrinkt, und ich bin im Handumdrehen wieder da.« Foyer schlenderte hinüber zum Beckenrand, wo eine prustende Julienne mit jedem neuerlichen Schwimmzug Wasser schluckte.
»Tschüss, Schätzchen. Ich muss jetzt los.«
»Tschü!«
Julienne hatte versucht, ihr während des Schwimmens zu winken und wieder Wasser geschluckt. Aus dem Augenwinkel sah Foyer, wie Ingrid sofort den Pool umrundete. Im Wohnzimmer griff sie zu ihrem Rollkoffer, der bereits gepackt bereitstand. Der Wagen, der sie nach Rom fahren sollte, war mittlerweile auch vorgefahren. Sie hob den hübschen Louis Vuitton-Koffer an, damit die Rollen nicht den blank polierten dunklen Holzboden zerkratzten, und hielt auf die Haustür zu. Als sie an Kerstins Arbeitszimmer vorbeikam, hatte Kerstin die Bildschirmlesebrille wie immer bis hinunter auf die Nasenspitze geschoben und starrte völlig versunken auf ihren Monitor.
»Klopf, klopf! Ich bin dann jetzt unterwegs!«
Kerstin blickte nicht einmal auf. Zwischen den Augenbrauen hatte sich eine tiefe Sorgenfalte gebildet.
»Alles in Ordnung?«
Foyer betrat das Zimmer und stellte den Koffer ab.
»Ich weiß nicht«, sagte Kerstin zögerlich, ohne sich zu Foyer umzuwenden.
»Jetzt machst du mich aber nervös. Gibt's ein Problem mit den Neuemissionen? Oder geht's um die US-Expansion?«
Kerstin schüttelte den Kopf.
»Weiß ich noch nicht.«
»Muss ich mir Sorgen machen?«
Kerstin antwortete nicht gleich.
»Nein. Noch nicht.«
Draußen hupte der Wagen und Kerstin nickte in Richtung Haustür.
»Fahr nur und schließ den Deal in Rom ab. Wir reden später. Aber das hier klärt sich bestimmt.«
Kerstin lächelte Foyer beschwichtigend an,
Doch als Fayet auf die dunkle Holztür zusteuerte, wurde sie das Gefühl nicht los, dass irgendetwas im Busch war. Irgendetwas Bedrohliches. Aber damit würde sie klarkommen, musste sie schließlich. So war sie nun mal gestrickt. Sie rutschte auf die Rückbank des Wagens, signalisierte dem Fahrer, dass er losfahren konnte, und entkorkte den Champagner-Piccolo, der schon auf sie gewartet hatte. Während der Wagen in Richtung Rom fuhr, nippte sie gedankenverloren an ihrem Glas. Fayet musterte ihr Gesicht im Fahrstuhlspiegel. Drei Männer in Businessanzügen warfen ihr anerkennende Blicke zu. Sie zog ihre Chanel-Handtasche auf, schürzte die Lippen und zog betont langsam mit dem Revenge-Lippenstift die Konturen nach. Sie strich sich eine blonde Strähne hinters Ohr und drehte den Lippenstiftdeckel mit dem eingravierten R gerade wieder zu, als der Aufzug in der Lobby hielt. Die Männer wichen ein Stück zurück, um ihr den Vortritt zu lassen. Ihre Schritte hallten über den weißen Marmorboden und als der Portier ihr die Glastür aufhielt, flatterte ihr rotes Kleid in der Abendluft auf. »Taxi, Signora?« fragte er. Lächelnd schüttelte sie den Kopf und wandte sich, ohne auch nur im geringsten langsamer zu werden, auf dem Bürgersteig nach rechts. Auf der Straße stand der Verkehr still. Fahrer hupten und beschimpften einander durch die heruntergelassenen Fenster. Sie genoss das Gefühl, allein in einer Stadt unterwegs zu sein, in der sie nicht viele Leute kannte und daher auch niemand etwas von ihr wollte, in der sie von aller Verantwortung und aller Schuld frei war. Das Meeting mit Giovanni, dem Inhaber des kleinen, familiengeführten Kosmetikunternehmens, das die Revenge-Produktpalette vervollständigen würde, war hervorragend verlaufen. Sobald es Giovanni gedämmert hatte, dass er sie weder mit Chefallüren noch mit männlichem Dominanzgehabe würde überzeugen können, auf seine Bedingungen einzugehen, hatte sich das Blatt zu ihren Gunsten gewendet. Fayet liebte derlei Spielchen während einer Verhandlung. Meistens waren ihre Gegenspieler Männer und die machten gern mal den Fehler, Fayets Fähigkeiten zu unterschätzen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil sie eine Frau war. Wenn sie sich dann zu guter Letzt geschlagen geben mussten, reagierten sie auf zweierlei Art. Entweder sie kochten vor Wut und ihr Frauenhass hatte umso tiefere Wurzeln geschlagen, wenn sie den Verhandlungstisch verließen, oder sie bewunderten Fayet für ihre Autorität und ihr Know-how, entflammten regelrecht und baten sie am Ende des Treffens mit einer sichtbaren Beule in der Hose um ein gemeinsames Abendessen. Als Fayet in den lauen Abend hinausgetreten war, sirrte die Stadt um sie herum und sie ahnte, dass sie darin all das finden würde, wonach sie sich sehnte. Ohne ein konkretes Ziel vor Augen spazierte sie drauf los. Es würde sich irgendeine Gelegenheit ergeben, wenn sie sich nur dem Puls der Stadt anpasste. Schon bald wäre sie wieder genötigt, sich ihre Maske aufzusetzen und die Rolle zu spielen, in die sie in ihrem Heimatland geschlüpft war. Aber heute Abend konnte sie sein, wer sie wollte. Sie schlenderte weiter bis zu einem hübschen, gepflasterten Platz, ließ sich immer tiefer durch das Labyrinth aus Gassen treiben. »Man muss sich selbst verlieren, um wieder zu sich selbst zu finden«, dachte sie. Ein Mann trat aus dem Schatten und bot ihr im Flüsterton seine Waren an. Fayet schüttelte bloß den Kopf. Eine große Tür, die im gelblichen Licht der Straßenlaternen badete, ging sachte auf und zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die davor gewartet hatten, schlüpften hinein. Fayet blieb stehen und sah sich um, ehe auch sie auf die Tür zuging. Eine unauffällige Klingel, über ihr eine Überwachungskamera. Sie drückte auf den Klingelknopf, lauschte auf ein Surren, aber da war nichts. Nach einer Weile knackste das Schloss und die Tür schwang auf. Dahinter eröffnete sich ihr ein großer Saal voller schöner Menschen. Gläser klirrten, jenseits einer bodentiefen Fensterfront lag eine wunderschöne Terrasse. Aus der Ferne sah die ausgeleuchtete Ruine des Kolosseums wie ein abgestürztes Raumschiff aus. In einem großen, goldgerahmten Spiegel erhaschte sie einen Blick auf gut gekleidete, gesichtslose Schatten, die in ihrem Rücken zusammenstanden und plauderten. Die Frauen waren allesamt jung, bildhübsch, geschmackvoll geschminkt und trugen elegante, kurze Kleider. Die Männer waren im Schnitt etwas älter, aber ebenfalls gut aussehend und strahlten die Ruhe und das Selbstvertrauen aus, die der Reichtum oftmals mit sich brachte. Italienische Gesprächsfetzen drangen an ihr Ohr. Gläser wurden befüllt, geleert und von neuem befüllt. Ein Stück weiter war ein Pärchen in einen Kuss versunken. Fayet war fasziniert und konnte den Blick gar nicht von den beiden abwenden. Sie waren jung, vielleicht 25. Er war hoch aufgeschossen und auf typisch italienische Art attraktiv. Schicker Dreitagebart, markante Nase, das dunkle Haar zum Seitenscheitel gekämmt. Sie trug ein cremeweißes, sichtlich teures Kleid,
das ihre Hüften umschmeichelte und die schmale Taille betonte. Das dunkelbraune Haar hatte sie sich lose hochgebunden. Die zwei waren allem Anschein nach derart verliebt ineinander, dass sie die Hände nicht voneinander lassen konnten. Ein ums andere Mal strich er ihr mit seinen schlanken Fingern über die Innenseite ihrer gebräunten Schenkel. Fahier musste lächeln. Als die Frau kurz zu ihr herübersah, hielt sie deren Blick und betrachtete das Pärchen in Ruhe weiter. Sie hob ihren Drink, einen Whisky Sour, an die Lippen. Auch sie selbst war einmal verliebt gewesen, aber die Liebe hatte sie erstickt und zu einem Wesen ohne eigenen Willen gemacht, das in einem goldenen Käfig festgesessen hatte.